Wir kommen jetzt zu Zeichen Nummer 15, falsche Messiasse. In Matthäus 24,24 sagt der Herr Jesus, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wir werden sehen im dritten Vortrag, dass wir hier zeitlich in Matthäus 24 schon in der Zeit der Drangsal stehen. Aber es ist wichtig, dass man versteht, dass diese Zeichen eben Wehen sind, die eben in Wellen ständig kommen. Und das ist also so, dass all diese Phänomene, die Herr Jesus hier voraussagt, sich auf die ganze Zeit des Endes bezieht und aber phasenmäßig sich entwickelt. Und das haben wir bereits gesehen, dass es Entwicklungen gab in drei Phasen im 20. Jahrhundert bis heute. Und zwar so, dass die Bewegung ständig stärker und intensiver wurde. Nun hier sagt der Herr falsche Messiasse. Und man kann auch da eine Liste präsentieren von solchen, die aufgestanden sind in dieser Zeit der Rückkehr des jüdischen Volkes, die sich als Messias ausgegeben haben. Als Beispiel Oskar Ernst Bernhard alias Abdruschin. Er sagte, er sei der wahre Christus. Jiddu Krishnamurti. Ab 1910 hat er sich als der wiedergekommene Messias präsentiert. George Baker, der Father Divine genannt wurde, hat sich betrachtet als zweite Inkarnation Gottes. Und dann kann man erwähnen Maharishi Mahesh Yogi, der durch die Beatles eben in Europa und in Amerika eingeführt wurde als Verführer. Der hat Millionen von Menschen, eben junge Menschen, verführt, die ihn als Heilsbringer gesehen haben. Und kurzer Unterbruch. Alles klar. Ja, technische Probleme gibt es mal zwischendurch. Und dann möchte ich noch verweisen auf Mun, Sanmyung Mun. Der hat sich betrachtet als Sohn Gottes und als Messias. Und die Mun-Sekte mit vielen Anhängern ins Leben gerufen. Dann könnte man weiter erwähnen Bhagwan Sri Rinesh, der Guru Maharaji. Die Eltern unter uns mögen sich daran erinnern. Dann David Koresh, Swama Omkarananda, der sich als allgegenwärtiger Swami Omkarananda bezeichnete. Jim Jones, wer mag sich nicht daran erinnern, an diesen Massenmord mit 900 Anhängern im Dschungel von Guyana? Auch das war ein falscher Messias. Marshall Applewhite mit seiner UFO-Sekte, auch begleitet von einem Massenselbstmord. Charles Manson, der sagte, die Schwarzen würden ihn eines Tages zum Herrscher der Welt machen. Und, den ich ja schon erwähnt hatte gestern, Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York mit Hunderttausenden von Anhängern. Auch da kann man sagen, das Zeichen hat sich ganz klar erfüllt. 16. Punkt, Zeichen und Wunder. Das kommt jetzt zur Falschprophetie noch dazu. Der Herr Jesus sagt, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Der Herr Jesus macht also hier deutlich, dass große Zeichen und Wunder tatsächlich geschehen werden. Der Apostel Paulus spricht in 2. Timotheus 3 auch über die Endzeit und er spricht von Wundertätern, oder Gaukler kann man übersetzen. Das sind solche, die so tun, als könnten sie Zeichen und Wunder tun. Also es gibt die Betrüger, gibt es auch. Aber es gibt auch solche, die machen wirklich Zeichen und Wunder, da geschieht was. Und der Herr sagt, große Zeichen und Wunder. Und wir haben im 20. Jahrhundert dieses Phänomen gesehen, das sucht man vergeblich in den früheren Jahrhunderten der Kirchengeschichte in diesem Ausmaß spektakuläre Heilungsveranstaltungen, dann das Umfallen nach hinten, dieser Toronto-Segen, der weltweit 50.000 oder noch mehr Kirchen erreicht hat. Millionen von Menschen behaupten, sie können in Zungen reden. Das hat es noch nie gegeben in der Kirchengeschichte. Aber diese Massen sind nicht fähig, mit diesen Sprachen zu evangelisieren. So wie die Jünger in Apostelgeschichte 2. Die konnten diese Dialekte auch richtig aussprechen und die Menschen haben das verstanden und haben gestaunt. Das können die nicht, aber Millionen reden so in Zungen und das Ganze ist verbunden mit ganz vielen Irrlehren. Wie, man müsse eine zweite Erfahrung erleben, man müsse Städte einnehmen mit geistlicher Kampfführung. Das sind alles ganz unbiblische Lehren, die da in Verbindung stehen. Der Jesus sagte in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese Stelle besagt nicht, dass alle in dieser Bewegung keine echten Christen wären. Aber es wird hier gesagt, dass es viele solche gibt in der Bewegung, die keine echten sind. Es ist eine Mischung zwischen echt und unecht. Aber das Problem ist, auch als echter Christ kann man verführt werden. Und darum sagt der Herr Jesus, große Zeichen und Wunder, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und das macht klar, diese angekündigte Verführung, diese Zeichen und Wunder, die sollten so ähnlich aussehen wie die echten in der Bibel. Dass selbst echte Christen, das ist die Bezeichnung, die Auserwählten, dass die dadurch in Bedrängnis kommen. Dass für sie schwierig ist, zu unterscheiden. Aber der Herr hat es gesagt, wir wissen es. Es ist haarscharf gefährlich. Ein Maharishi, Mahesh Yogi, für echte Christen war der nicht wirklich eine Gefährdung. Ja? Das sieht man ja von 10.000 Kilometern, dass ein Verführer ist. Ja? Aber da sagt der Herr, das wird so haarscharf an der Wahrheit vorbei sein. 17. Punkt, Sturmfluten, Tsunamis. Das steht nur in Lukas 21, 25. Auf der Erde, Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Nicht wahr? Schon damals in Java, Sumatra, 1883, gab es einen schrecklichen Tsunami mit 36.000 Toten. Und dann einige Jahre später in Japan. Und ich habe Messina, Sizilien und Kalabrien schon erwähnt, dieses Erdbeben. Das war gleichzeitig ein Tsunami. Mit 72.000 Toten insgesamt, damals 1908. Aber wer mag sich nicht erinnern an Indien, Sri Lanka, Malediven, Indonesien, Thailand, 2004, an Weihnachten. Etwa 230.000 Tote. Das war ganz schrecklich und die ganze Welt wurde aufgeschreckt. Und wenn man damals sagte, seht ihr, es ist Endzeit, das wäre schon richtig gewesen, aber das allein ist nicht überzeugend. Man muss die ganzen Zusammenhänge sehen, all diese Zeichen in der gleichen Epoche. Und nicht wahr, all das, was ich jetzt hier präsentiere, behandle ich noch ausführlicher in meinem Buch, Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Da behandle ich 180 Prophezeiungen der Bibel über die Zeit von 1882 bis heute. Und das ist das Überzeugende, wenn man diese 180 zusammennimmt, nicht zwei, drei so über die ganze Zeit hinweg, sondern 180, alle in der gleichen Epoche, das hat Beweiskraft. Ja, und so ging es dann weiter in den USA 2005, diese Sturmfluten durch den Hurricane Katrina. New Orleans wurde überflutet und schon bald danach kam dieser schreckliche Ritter. So wurde der Sturm genannt, der Texas betraf, mit 6 Meter hohen Sturmfluten und Millionen von Menschen waren in Angst und Panik auf der Flucht. Und dann kam Wilma über Mexiko, Kuba, Florida. Das war der stärkste Sturm im Atlantik bis dahin, der je gemessen worden ist. Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. 18. Punkt, Terrorismus. Das steht nur in Lukas 21,11. Es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse wird es geben. Was ist das? Schrecknisse. Auf Griechisch steht hier Phobetra. Das Wort Phobie hängt damit zusammen. Phobetra heißt erstens schreckliche Ereignisse und zweitens Schreckmittel. Also Mittel, die Schrecken verursachen. Und das entspricht eigentlich unserem Wort Terror, Terrorismus. Der internationale Terrorismus ist ein Kind des 20. Jahrhunderts als Phänomen. Und dabei ist speziell zu erwähnen der islamische Terrorismus, der 4 Phasen gekannt hat und immer schlimmer wurde. Erste Phase 1920, dann die zweite Phase seit der Staatsgründung von Israel 1948, dann wurde es noch schlimmer nach dem Sechstagekrieg 1967 und dann kam 9/11, 11. September 2001. Und seither dieser weltweite Krieg gegen den Terrorismus. Aber der Herr hat vorausgesagt, Schrecknisse wird es geben. Und dieses Schmerzhafte, der Terrorismus ist ein Weh, das die ganze Menschheit betrifft. 19. Jetzt habe ich erklärt, Phobetra kann heißen Schreckmittel, aber auch Schreckensereignis. Und da können wir alles zusammenfassen, was der Herr in diesen Wehen nicht ausdrücklich erwähnt. Nämlich nebst Hungersnöten, Tsunamis, Erdbeben und so weiter, Überschwemmungen im Inland, Hitzekatastrophen, Waldbrände, Hochwasser, Ölpestkatastrophen, Vulkanausbrüche, Atomreaktorunglücke und so weiter. Hier eine Grafik von der UNO. Von 1900 bis 2000 werden hier die Schreckensereignisse aufgelistet. Und sieht man diese Kurve? Und die UNO ist ja nicht bekannt dafür, dass sie die Bibel bestätigen möchte. Aber sie tut's mit dieser Grafik so offenkundig. Also jeder Wehenschreiber, wenn der so gehen würde, das übersteigt alles, nicht wahr? 20. Punkt. Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Der Jesus sagt, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Das Wort Anomia bedeutet Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Die Bewegung von 1968 war eine Bewegung, durch die Unmoral ganz allgemein gefördert wurde. Und da hat man gesagt, man muss ja gar nicht verheiratet sein, man kann einfach zusammenleben. Konkubinat wurde als Recht eingefordert. Und dann wurden die Gesetze geändert. Partnerwechsel wird in der Folge dieser Bewegung als normal hingestellt in unserer Gesellschaft. Und Ehebruch, auch Homosexualität, Pornografie hat die westliche Welt überflutet. Und das ist verbunden mit steigender Gewaltbereitschaft. Man hat gefordert in dieser Bewegung, die Abtreibung ist ein Recht der Frau. Wenn man sich das vorstellt, ein Recht, das Kind wegzutun. Wie kann man so sprechen? Und dadurch wurde die Gottlosigkeit ganz allgemein gefördert und der Okkultismus verbunden mit dem Drogenmissbrauch und steigende Kriminalität. Gemäß der WHO werden heute jährlich 40 Millionen Abtreibungen weltweit durchgeführt. Das übersteigt alle Vorstellungen. Das heißt also, seit der Legalisierung der Abtreibung in den USA ab 1973 und so weiter, ein Land nach dem anderen folgte, wir können sagen, in den vergangenen Jahrzehnten wurden weit mehr als 1 Milliarde Babys abgetrieben. Es ist unvorstellbar. Aber das meint der Jesus mit Anomia. Das ist der biblische Ausdruck dafür. Und das führt uns zu Punkt 21, Erkalten der Liebe. Der Herr Jesus sagt, wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. All diese Dinge, die so propagiert wurden durch die 68er-Bewegung, die haben einen Dammbruch ausgelöst in unserer Gesellschaft und Ehen und Familien kaputt gemacht. Und all diese Dinge, die zerstören natürliche innere Gefühle, die der Schöpfer in uns hineingelegt hat. Auch die Fähigkeit, dass Kinder ihre Eltern lieben und Eltern ihre Kinder. Und auch die Fähigkeit, die der Schöpfer in den Menschen hineingelegt hat, eine Bindung von Mann und Frau einzugehen fürs ganze Leben. Alle diese Dinge machen diese Bindungsfähigkeit kaputt. Und so erfüllt sich das Wort, die Liebe der vielen wird erkalten. Punkt 22, das Evangelium erreicht alle Nationen der Welt. Matthäus 24, 14, der Herr Jesus sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist ein schönes Weh. Ja, gibt's ein schönes Weh? Ich habe es erlebt. Wieder nicht selber, aber eben, meine Frau hat das so erlebt bei der ersten Geburt. Die ist ja immer ein bisschen speziell. Und da ist ja alles noch nicht vorbereitet. Der Geburtskanal bei der sechsten Geburt, dann kann das ja ziemlich, auch nicht immer, ja, aber kann das schon ganz anders zu und her gehen. Und bei der ersten Geburt war das dann so, dass meine Frau war völlig erschöpft. Wie es in den Propheten heißt, es ist keine Kraft mehr da, um zu gebären. Erschöpft. Und es ist ja wichtig, dass man die Wehen kommen lässt, ja? So, aber wenn man nicht mehr kann, was macht man? Übrigens, ich bin auch schon gefragt worden, ob ich nicht Schwangerschaftskurse geben könnte. Aber eben, man kann ja auch nicht alles machen. Ja, und dann hat plötzlich die Hebamme gesagt, ich sehe die Haare des Babys. Und das hat meine Frau so Auftrieb gegeben. Wirklich, und dann hat sie nochmals sich aufgerafft und mit letzter... Und dann kam das Kind. Dann habe ich es in der Hand gehabt, gebadet, eben, was alles dazugehört. Also, ein schönes Weh. Ja? Und der Jesus sagt, das Evangelium wird alle Nationen erreichen. Und nun, ganz wichtig, die Bibel war bis 1800 übersetzt in etwa 70 Sprachen. Aber dann kam die große Erweckungszeit in Nordamerika und in Nordeuropa. Und da haben sich viele Menschen bekehrt. In England manchmal ganze Dörfer. Menschen haben sich gefragt, wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Wussten nicht wie. Und dann kam ein Evangelist und hat erklärt, wie. Und haben sich Leute bekehrt. Unglaublich, wie das war. Und das hat ein Interesse geweckt an Mission, auch in anderen Ländern und Kontinenten. Und die Bibel ist übersetzt 1830 in etwa 157 Sprachen. In diesen 30 Jahren der Erweckung ist in dieser Hinsicht mehr geschehen als in 1800 Jahren Kirchengeschichte zuvor. Fantastisch. Und dann 2015 die Bibel in mehr als 2800 Sprachen, 2019 in weit über 3300 Sprachen. Und Gospel Recordings Network, die geben Aufnahmen mit biblischen Botschaften heraus in jetzt 2011 fast 6000 Sprachen und Dialekten und heute über 6000 Sprachen und Dialekte. Und dann durch Radio und Internet wird das Evangelium selbst in die verschlossenen Länder hineingebracht. Und das sagt der Herr Jesus, das Evangelium, alle Nationen, und dann wird das Ende kommen. Hier steht nicht allen Völkern, auch nicht allen Menschen, auch nicht allen Stämmen. Das griechische Wort Ethnos bezeichnet die größte soziale Einheit. Die kleinste ist die Ehe, zwei Menschen. Und dann kommt die Familie, das sind vielleicht drei Menschen oder können auch sieben oder acht sein. Und dann kommt die Sippe und noch größer der Stamm. Noch größer, verschiedene Stämme zusammen können dann ein Volk bilden. Aber viele Nationen dieser Welt bestehen aus ganz vielen Völkern, wie zum Beispiel Russland oder Indien. Es gibt nicht die Inder, das sind ganz verschiedene Völker und Stämme. Und Ethnos ist also die größte Einheit, größer als Volk. In der Bibel wäre Volk Laos, aber hier steht Nation Ethnos. Das sage ich, weil nicht alle Bibelübersetzungen das klar unterscheiden. In Luther steht allen Völkern, aber es sollte sein, besser, alle Nationen. Und in unserer Zeit sind alle Nationen der Welt erreicht mit dem Evangelium. Das ist geschehen. Es braucht nicht mehr. Und dann sagt der Herr, und dann wird das Ende kommen. Er sagt nicht, wie bei den ersten fünf Zeichen, aber das Ende ist nicht sogleich. Das war die Zeit von meinem Großvater. Aber für uns heute müssen wir sagen, und dann wird das Ende kommen. Schaudert einen fast, ja? Drei Schlussfolgerungen. Erstens, wir leben in der Endzeit. Wir können es ganz klar beweisen durch die Ölbergrede des Herrn Jesus und überhaupt durch die erfüllte Prophetie. Jesus Christus kommt als Richter der Welt. Bald. Und da stellt sich die Frage, bin ich wirklich bereit, dem Richter der Welt zu begegnen? Zweitens, die Bibel ist wirklich Gottes Wort an uns. Sie ist glaubwürdig und es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Die Bibel ist nicht ein menschliches Buch, sie ist Gottes Wort. Und das können wir beweisen mit der erfüllten Prophetie. Sowas gibt es in keinen anderen Religionen. Man kann die Leute herausfordern. Bring mir eine Liste von 180 erfüllten Prophezeiungen aus dem Koran oder aus den Schriften des Buddhismus oder der Hindus. Sie werden nie eine solche Liste bekommen. Aber in der Bibel können wir das machen. Und mit noch viel mehr, nicht nur diese 180. Drittens, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Ja, wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, kann ich einmal vor dem Richter der Welt stehen? Und die Bibel sagt, alle Menschen werden einmal, auch die schon Verstorbenen, werden einmal vor dem Richter der Welt stehen. Aber das ist ein schrecklicher Gedanke. Und darum sagt die Bibel, wir müssen uns mit Gott versöhnen lassen. 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Befehl. Man sollte nie sagen, das ist so einfach die freie Entscheidung. Wollen Sie Jesus Christus annehmen? Sie können. Nein, das ist ein Befehl. Gott möchte uns alle retten. Und darum sagt er, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir das Evangelium ablehnen, dann rebellieren wir gegen Gott. Denn er möchte uns retten. Und wir müssen erkennen, der Herr Jesus bei seinem ersten Kommen ist am Kreuz gestorben, aber er ist genau gestorben wegen unserer Sünden. So wie das in Jesaja 53 prophezeit war. Durch seine Striemen sind wir geheilt von unserer Sündenkrankheit. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer seine persönliche Schuld im Gebet Gott reuig, echt, ernsthaft bekennt, darf wirklich wissen, der Jesus hat alles gut gemacht. Und dann kann man einmal vor dem Richter stehen und wissen, der Richter ist mein Erlöser. Und das nimmt die Angst vor Gott weg. Das ist gewaltig. Keine Angst vor Gott. Aber wie gesagt, die große Drangsal steht noch bevor. Das ist das, was die Bibel nennt, das Ende. Und davor wird die Zeit kommen mit dem Antichristen, die wird genannt in der Bibel die Stunde der Versuchung. Offenbarung 3, Vers 10. Das wird die schlimmste Verführungszeit der Menschheitsgeschichte sein. Aber davor findet die Entrückung der Gemeinde statt. Denn der Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 10, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Also diejenigen, die mit Gott versöhnt sind heute, die dürfen wissen, wir werden evakuiert vor dem Schrecklichsten, das kommen wird, das Ende. Evakuiert, und zwar eben bevor das Schlimmste kommt. Und diese Entrückung, die könnte jeden Tag stattfinden. Es muss kein Ereignis noch in Erfüllung gehen. Das muss unser Motto sein, jeden Tag, vielleicht heute. Ja, ich meine, vielleicht. Also es wäre im Prinzip keine Überraschung, natürlich werden wir da ganz überrascht sein, ist ja normal. Ich weiß, wenn es jetzt plötzlich posaunen würde und wir hören diesen gebietenden Zuruf, dass die Gräber sich öffnen, der Erlösten. Wie bei Lazarus. Lazarus, komm heraus! Dann kam er raus aus dem Grab. Und so wird der Herr Jesus mit gebietenem Zuruf rufen, wenn er kommt zur Entrückung. Die Toten in Christus werden auferstehen und die, die noch leben, die werden direkt verwandelt werden. Der sterbliche Körper wird ein unsterblicher Körper werden und dann die Entrückung in die Herrlichkeit. Das ist das Familiengeheimnis aus 1. Korinther 15, 51, das Händel so schön vertont hat in seinem Messias. Behold, I tell you a mystery. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und dann erzählt er das Geheimnis der Entrückung. Jetzt kommen wir zum dritten Teil mit einer kleinen zeitlichen Verschiebung. Aber das geht nahtlos über. Denn wir haben jetzt gerade Vers 14 in Matthäus 24 behandelt, das Evangelium für alle Nationen. Und dann in Vers 15 geht der Herr Jesus weiter und er beschreibt das Ende. Und das ist eben die große Drangsal. Nun werden wir also diesen Weg schauen von der Drangsal bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Ich wiederhole, Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Übrigens, Erdkreis, das griechische Wort Oikumene, bezeichnet das bewohnte Festland der Welt. Hat also nichts damit zu tun, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist nur im Deutschen so, Erdkreis. Aber Oikumene auf Griechisch hat gar nichts zu tun mit Kreis. Also, das bewohnte Festland wird mit dem Evangelium erreicht. Alle fünf Kontinente sind mit dem Evangelium erreicht. Gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Also, die große Drangsal wird kommen. Aber wie gesagt, davor das Erscheinen des Antichristen und davor die Entrückung. Gerade der nächste Vers, Matthäus 24, Vers 15 sagt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht, an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es. Jetzt spricht der Jesus über ein Zeichen, ein weiteres Endzeitzeichen, das ist noch nicht erfüllt. Er sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, den Daniel angekündigt hat, seht auf dem Tempelplatz, an dem heiligen Ort, dann weiß man, dass das Ende kommt, die große Drangsal. Das wird der Auftakt sein zur großen Drangsal. Was ist das, der Gräuel der Verwüstung? Wir können das ganz genau erklären. Warum? Ja, weil wir die Bibel lesen. Ich gebe nur die Bibelstelle an, in Daniel 11, da haben wir erfüllte Prophezeiungen. Daniel 11, Vers 1 bis 35, ich habe es mal ausgezählt, das sind über 150 Prophezeiungen, die sich alle nachweislich in der Weltgeschichte erfüllt haben. Und zwar in der richtigen zeitlichen Reihenfolge. Das ist der Hammer, nicht wahr? In dem Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel habe ich die alle behandelt. Also da hätten wir dann noch eine Liste mit 200 weiteren Prophezeiungen, die erfüllt worden sind. Und da haben wir eine Prophezeiung, wo Daniel spricht über einen verwüstenden Gräuel, der aufgestellt werden wird. Daniel 11, 31. Und das hat sich erfüllt im 2. Jahrhundert vor Christus, in der Zeit der Makkabäer. Da hat Assyrkönig Antiochus Epiphanes ein Jupiter-Standbild auf dem Tempelplatz beim Altar aufstellen lassen, mit seinen eigenen Gesichtszügen. Und dann wurden die Opfer gestoppt, weil der Tempel unrein war und man konnte nicht mehr opfern. Und darum wissen wir, ein verwüstenden Gräuel, das ist ein Götzenbild. Und der Jesus sagt hier, an heiligem Ort. Der Jesus sagt, das steht in Daniel. Nun, der Jesus verweist hier nicht auf Daniel 11, 31. Das war ja schon zu seiner Zeit erfüllt. Aber er verweist auf Daniel 9, 27. Dort wird gesagt von dem kommenden Diktator des sich wiedervereinigten Römischen Reiches, des wiedervereinigten Europas, er wird mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes einen Bund schließen für 7 Jahre, für eine Jahrwoche. Und dann heißt es, und zur Hälfte der Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und dann wird gesprochen über die Gräuel der Verwüstung. Aber in der Mehrzahl, nicht in der Einzahl. Gräuel in der Mehrzahl. Und tatsächlich, es werden 2 Gräuel stehen auf dem Tempelplatz. Ein Götzenbild, sichtbar, im Vorhof, im innersten Vorhof. Und zweitens, nach 2. Thessalonicher 2, wird der Antichrist, das ist der kommende falsche Messias, der in Israel aufstehen wird. Dieser Antichrist wird ein Götzenbild machen, sagt Offenbarung 13, das sprechen kann. Und dieses Götzenbild wird er eben auf dem Tempelplatz aufstellen, aber er selber wird ins Allerheiligste hineingehen und sagen, ich bin Gott. Das steht in 2. Thessalonicher 2. Und so haben wir 2 Gräuel, wie Daniel 9, 27 sagt. Aber der Jesus sagt hier nur von einem, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht. Warum? Weil man nur einen sehen kann. Wenn der Antichrist im Allerheiligsten ist, das sieht niemand. Man darf ja nicht einfach hineingehen ins Tempelhaus. Aber das Götzenbild draußen im Vorhof, das wird man sehen. Und darum sagt der Herr Jesus, wenn dieser Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel prophezeit hat, in Daniel 9, 27, da stehen wird, an heiligem Ort, und Matthäus fügt noch hinzu, wer es liest, der beachte es. Also man muss ganz gut darauf achten, was da steht. Übrigens, in der Ölbergrede des Herrn Jesus findet man ganz viele Befehle. Und es lohnt sich einmal, nur die Befehle in der Bibel anzustreichen mit einer bestimmten Farbe. Dann weiß man, was man zu tun hat. Ich war der erste Befehl, gestern haben wir es behandelt, passt auf. Und er warnt vor Verführung. Das ist ein Befehl, passt auf. Wir können uns das nicht leisten, einfach so blauäugig durch die Welt zu wandern. Passt auf, hier Matthäus sagt, wer es liest, der beachte es. Und das ist natürlich ein Befehl, der allgemein gilt. Wenn man die Bibel liest, muss man ganz genau beachten, was Gott da sagt. Und mit Ehrfurcht das Wort Gottes lesen. Es lohnt sich übrigens darum auch, die Bibel nicht zu schnell zu lesen. Schon gar nicht zu schnell vorzulesen in der Gemeinde. Ist Gottes Wort, deutliche Aussprache, am richtigen Ort atmen, ja, wenn ein Punkt kommt oder ein Komma. Und das gibt Struktur in den Text und man versteht als Zuhörer auch viel, viel besser. Das sind so Dinge, die muss man im Laufe der Zeit lernen. Ich habe früher wie ein Maschinengewehr sprechen können, wenn es sein musste. Und dann haben gewisse ältere Leute gesagt, ich habe nichts verstanden. Das war natürlich ein Frust für mich. Und da muss man eben lernen, wie kann man sprechen, dass es nicht zu schnell ist und trotzdem, dass man in der Zeit durchkommt. Das ist immer der Konflikt. Ja, und dann sagt der Herr Jesus, also wenn ihr diesen Gräuel seht, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Also dieses Zeichen deutet an, jetzt kommt die große Drangsal und dann muss man fliehen aus Judäa. Ich muss dir noch etwas erklären. Der Jesus hat diese Ölbergrede gehalten gegenüber seinen Jüngern. Und das waren Juden. Die gehörten noch nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde entstand ja erst in Apostelgeschichte 2 am Pfingsten. Aber diese selben Jünger waren einerseits eben Juden, richtige Juden, die glaubten, dass Jesus der Messias ist. Und am Pfingsten wurden sie dann Teil der Gemeinde. Und darum in den Evangelien stehen die Jünger immer wieder einerseits für Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist, und andererseits überhaupt für die Gemeinde, die an den Herrn Jesus glaubt als Retter. Und so haben wir gesehen, vieles in Matthäus 24 ist bereits erfüllt, bis Vers 14. Aber wird sich noch weiter erfüllen, denn diese Wehen gehen ja weiter. Ja? Aber wir sind bei Vers 14 angelangt. Jetzt ab Vers 15 ist alles noch zukünftig. Und bis Vers 14 kann man sagen, stehen die Jünger für die Gläubigen der Gemeinde. Denn das, was bis Vers 14 steht, das konnte die Gemeinde bis heute miterleben. Aber wir sind noch da, wir sind noch nicht gegangen. Ab Vers 15 stehen dieselben Jünger da für diese gläubigen Juden, die sich nach der Entrückung bekehren werden. Es wird eine Erweckung geben. Jesaja 37, Vers 32 sagt, von Zion aus wird ein Überrest umkehren. Zion ist der Tempelberg. In Israel, in Verbindung mit dem Tempelberg, wird es eine Erweckung geben. Und das sind zunächst 144.000, die in Offenbarung 7 beschrieben werden. Und diese Erweckung wird weitergehen, dass schließlich ein Drittel der Bevölkerung Israels zum Glauben an den Messias Jesus kommen wird. Sacharja 13, Vers 8 und 9. Und jetzt spricht der Jesus also diesen Überrest an und sagt, wenn ihr das, dann dieses Götzenbild seht, die Gemeinde ist schon im Himmel, aber der Überrest wird das sehen und der Überrest wird verbunden sein mit dem dritten Tempel. Ja, der muss nämlich schon wieder da sein. Ich habe ja gesagt, Daniel 9, 27 sagt, dass dann durch diesen Gräuel die Opfer im Tempel gestoppt werden. Das heißt also, ein dritter Tempel, der ja heute vorbereitet wird und die Tempelgeräte sind weitgehend bereit, Priester sind ausgebildet für den praktischen Dienst, ist alles bereit. Dieser dritte Tempel wird kommen und dieser Überrest wird mit dem dritten Tempel verbunden sein. Da kann man sich also wirklich konkret vorstellen, dass Leute in der Tempelbewegung heute, die noch blind sind für den Messias, die Erfahrung machen werden wie Paulus, dem plötzlich alles wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und sie werden den Herrn erkennen und werden ihr ganzes Leben dem Herrn hingeben. Und da sagt der Herr, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Alles nicht mehr wichtig. Alles fahren lassen. Sofort fliehen auf die Berge. Die sind, wie man hier sieht auf der Karte, hauptsächlich im sogenannten besetzten Westjordanland. Und dann wird dieser Überrest fliehen über den Jordan nach Moab. Das ist das Gebiet hier östlich des Toten Meeres. Und da in Moab werden sie dann 3,5 Jahre in der Wüste von Gott versorgt werden. Der Jesus sagt im nächsten Vers, wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Warum? Ja, genau gleich wie in Lukas 21. Da sagte er ja den messianisch gläubigen Juden der Gemeinde, die fliehen mussten im Jahr 68, um dann im Jahr 70 nicht umzukommen bei der Belagerung von Jerusalem. Da sagte er auch, ihr müsst auf die Berge fliehen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Denn es ist einfach schwierig zu fliehen, wenn man schwanger ist oder ein Baby säugt. Sehen wir diese Parallelen? Im Prinzip wird das Gleiche sich nochmals ereignen, aber man muss eben genau lesen. Wer es liest, der beachte es. Gilt allgemein. In Lukas 21 lesen wir, wenn ihr Armeelager um Jerusalem seht, so wisst, dass ihre Zerstörung nahe ist und dann soll man auf die Berge fliehen. In Matthäus 24 sagt der Herr, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, das Götzenbild des Antichristen, seht, dann müsst ihr fliehen. Das ist nicht dasselbe. Man muss wirklich lesen, was da steht. Aber der Herr sagt auch da dasselbe. Wehe aber den Schwangeren. Und dann sagt er, Vers 20, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. In Offenbarung 8, da wird die siebte Posaune geblasen im Himmel. Und die siebte Posaune eröffnet in der Offenbarung die große Drangsal. Verzeihung. Das siebte Siegel wird geöffnet in Offenbarung 8. Und das besteht dann aus sieben Posaunengerichten und aus sieben Schalengerichten. Das siebte Siegel in der Offenbarung eröffnet die große Drangsal. Die sechs Siegel davor, die werden sich erfüllen nach der Entrückung der Gemeinde mit dem Kommen des Antichristen. Das ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Und dann zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Siegel. Alles noch in der Stunde der Versuchung. Und dann kommt eben die große Drangsal mit dem siebten Siegel. Aber dort in Offenbarung 8 lesen wir, das siebte Siegel wird geöffnet und dann entsteht im Himmel eine Ruhe. Bei einer halben Stunde. Übrigens, im Himmel gibt es auch Zeitrechnung. Ja, eine halbe Stunde Ruhe im Himmel. Und dann sieht Johannes eine geheimnisvolle Person am goldenen Räucheraltar im Himmel. Und da wird Rauchwerk verbrannt, und zwar um Kraft zu geben den Gebeten der Heiligen. Und dieser andere Engel, kommt mehrmals vor in der Offenbarung, dieser andere Engel, das ist der Engel des Herrn aus dem Alten Testament. Ist Gott selber. Und Engel heißt einfach der Gesandte des Herrn. Und da sehen wir also den Herrn Jesus im Himmel als hoher Priester am goldenen Räucheraltar Rauchwerk verbrennen. Das spricht von seiner persönlichen Herrlichkeit. Und das fügt er den Gebeten der Heiligen hinzu, die auf der Erde schreien. Herr, mach, dass diese Flucht nicht geschieht im Winter. Das wird ganz schwierig sein, im Winter auf die Berge zu fliehen. Und dass es nicht auf einen Sabbat fällt. Dann wären auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr zu erreichen. Die werden beten und der Herr wird diesen Gebeten Kraft geben, dass es sich so erfüllt. Und dann sagt der Herr Jesus, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis dahin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Das ist eben das Ende. Die große Drangsal von 3,5 Jahren. Und die wird so schrecklich sein, der Herr Jesus sagt im nächsten Vers, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf genau 3,5 Jahren, und zwar zu 1260 Tagen, Offenbarung 11, Vers 2, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Hier steht nicht, keine Seele gerettet werden. Kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Würde also dieser letzte Weltkrieg so lange gehen wie der zweite Weltkrieg, dann wäre die Menschheit weg. Und die Massenvernichtungsmittel sind ja da, um die Menschheit mehr als einmal auszurotten. Und der Herr sagt, die Menschheit wird an den Rand der Selbstvernichtung kommen. Aber Gott hat alles genau festgelegt, auf den Tag genau. Und das ist doch auch ein Trost allgemein. In all unseren Prüfungen, wenn man sich manchmal fragt, wie lange geht das noch? Wir dürfen wissen, der Herr hat einen Zeitplan. Und er weiß genau, wie viele Tage. So können wir die Prophetie auch praktisch auf uns übertragen, diese Grundsätze eben auf unser Leben anwenden. Und was wird der Anfang der Drangsal sein? Der Schlag von Norden. Der König des Nordens in Daniel 11, Vers 40, wird beschrieben, wie er das ganze Land Israel überrennen und verwüsten wird. Das gleiche in Joel 2, von Norden her wird eine Armee kommen, so groß wie nie eine Armee je gegen Israel gekommen ist. Und das ganze Land, vor der Armee ist es wie der Garten Eden und dann wird es verbrannt. Wer ist der König des Nordens? Wer ist in Joel 2 der von Norden kommende? Oder wer ist in Jesaja Kapitel 10 und vielen weiteren Kapiteln in Jesaja der Assyrer? Wir wissen das ganz genau. Und zwar aus der erfüllten Prophetie. In Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllt. Ich habe gesagt, über 150 Prophezeiungen. Und dort geht es ständig um den König des Südens und den König des Nordens. Der König des Südens war Ägypten, im Süden von Israel. Der König des Nordens, das war Großsyrien. Und das war das Gebiet von Libanon, Syrien, über Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Das war der König des Nordens in der erfüllten Prophetie. Und das ist heute weitestgehend islamische Welt. Nicht die ganze islamische Welt, aber das ist alles islamische Welt. Und der IS hat in den vergangenen Jahren versucht, einen islamischen Staat aufzubauen in diesem Gebiet. Und andere haben ihn zerschlagen. Warum? Nicht, weil sie grundsätzlich gegen einen islamischen Staat sind, sondern der Iran möchte selber der islamische Staat sein. Denn sie sind ein islamischer Staat. Und sie möchten die ganze Macht haben für sich und nicht dem islamischen Staat. Sie möchten islamischen Staat sein. Nun, auch Hezbollah im Libanon, diese sehr mächtige Terrorgruppe, die wollen einen islamischen Staat. Und die arbeiten zusammen mit dem Iran. Und Hamas ist auch mit Iran verbündet. Und die haben sogar mit dem islamischen Staat in Ägypten zusammengearbeitet. Aber gleichzeitig mit Iran, der gegen den islamischen Staat ist, weil er der islamische Staat sein will. Ja? Und Erdogan, der Mann möchte einen islamischen Staat. Aber nicht, dass der IS der IS ist, sondern er möchte der IS sein. Ja? Und er möchte auch nicht, dass Iran der IS ist, sondern er möchte der IS sein. Aber einig sind sie sich, wir brauchen einen IS. Das ist der Punkt. Und da wird ein Waffenarsenal aufgebaut gegen Israel. Es ist unvorstellbar. Und Israel weiß darum. Und man versucht im Moment zurückzuhalten, zu bremsen, was geht. Aber was klar ist von der Bibel, der Schlag wird kommen von Norden. Und das wird die große Drangsal auslösen. Aber das wird nicht kommen, wenn ein dritter Tempel gebaut wird. Sondern die Katastrophe kommt, wenn der Antichrist, dieser falsche Messias in Israel, den Tempel verunreinigen wird. Durch ein Götzenbild. Dann wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen, denn zwei Drittel der Bevölkerung wird dem Antichristen folgen und auch dieses Götzenbild akzeptieren. Und dann wird Gott seine schützende Hand wegnehmen und die große Drangsal wird losgehen. Und dieser Schlag von Norden gegen Israel wird dann den ganzen Weltkrieg auslösen, wie ein Domino. Ein Steinchen wirft das andere runter. Der Jesus sagt im nächsten Vers, alsdann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus. Oder hier, so glaubt nicht. Der Jesus zeigt, seine Nachfolger sind keine Blauäugigen. Also schon blaue Augen sind etwas Schönes, sonst hätte ich ja meine Frau nicht geheiratet. Ja, aber eben, mit Blauäugigkeit meint man, dass man so sagt, eben, man ist einfach nicht kritisch und durchschaut die Dinge nicht. Das ist echt ein Problem für viele Christen. Und der Herr Jesus sagt, wenn sie sagen, da oder dort, glaubt nicht. Wir müssen nicht alles glauben, was uns erzählt wird. Auch wenn irgendwelche Wunder erzählt werden, muss man nicht einfach gleich glauben. Ja? Und einer hat mir mal gesagt, aber in 1. Korinther 13 steht, die Liebe glaubt alles. Und zwar hat er mich angelogen und da habe ich ihm gesagt, ja, aber du hast mal so gesagt und jetzt hast du so gesagt. Und dann sagt er, ja, weißt du nicht, was in 1. Korinther 13 steht, die Liebe glaubt alles. Ja, so ist sie auch nicht gemeint, nicht wahr? Also, der Jesus sagt ganz klar, die Liebe glaubt alles. Das heißt, dass die Liebe eben Hoffnung und Vertrauen auf Vorschuss gibt. Das ist etwas ganz anderes als einfach alles glauben. Und auch wissen, dass das ist jetzt Vertrauen auf Vorschuss, wenn ich jemandem das anvertraue, aber nicht einfach blindlings. Und der Herr sagt, glaubt nicht. Das ist auch ein Befehl. Ein biblisches Gebot, glaubt nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und er sagt, die Endzeit wird eine allgemeine Zeit sein mit ganz vielen falschen Messiasen, falschen Propheten und große Zeichen. So wie wir das ganze 20. Jahrhundert schon erlebt haben und das geht weiter. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Das ist ein Befehl. Darum habe ich das hier blau angestrichen. Siehe! Wir müssen das einsehen. Ja, tatsächlich, der Herr hat all das vorausgesagt. Jetzt müssen wir auch die Konsequenzen daraus ziehen. Und dann sagt der Herr weiter, wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubt nicht. Also wenn sie sagen, der Messias ist jetzt gekommen. Jetzt ist der Messias gekommen. Und er predigt da draußen in der Wüste. So wie einst ein Johannes der Täufer. Dann sagt der Herr, geht nicht hinaus. Wir müssen nicht an alle Veranstaltungen gehen, wo wir eh wissen, dass es doch nur Verführung ist. Es gibt Leute, die denken, ja, also ich muss ja dabei gewesen sein, ich muss ja wissen, was da war. Der Herr sagt, geht nicht. Wenn man weiß, es ist ein Betrug, muss man gar nicht erst hingehen. Da kann man sich viel Zeit sparen. Siehe, in den Gemächern. Also jemand sagt, der Messias ist jetzt geboren worden. Da, das Baby da, dort in dem Schlafzimmer. Der Herr sagt, glaub nicht. Ist alles nur Betrug. Und dann sagt er, sein Kommen wird ganz anders sein. Ja, das war früher so, dass er nicht in einem schönen Gemach, sondern im Stall von Bethlehem geboren wurde. Ja? Und dann ist er später aufgetreten als Prediger in Israel. Und die Menschen sind zu ihm hinausgegangen, um ihn zu hören. Aber bei seinem zweiten Kommen wird es ganz anders sein. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis nach Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Sein zweites Kommen wird offensichtlich sein, sodass keiner mehr einen Zweifel haben muss, ist das der Messias oder nicht. Bei seinem ersten Kommen war das alles viel versteckter. Und die wollten, die haben ihn erkannt. Und die nicht wollten, waren blind. Aber wenn er kommt, in der Zukunft, es wird so klar sein. Und dann sagt der Herr Jesus, denn wo irgend das Aas ist, da werden die Geier versammelt werden. Und dann werden die weggeholt von der Erde. Ja, die Geier kommen, holen das faule Fleisch und dann weg. Das ist nicht die Entrückung der Gemeinde. Das ist genau das Gegenteil. Die Geier holen das weg, was nicht hierher gehört. Sie sind die Gesundheitspolizei. Und darum, wenn der Jesus spricht über solche, die genommen werden und solche, die gelassen werden, das ist nicht die Entrückung. Das ist genau das Umgekehrte. Gut ist, wenn man gelassen wird, wenn der Richter kommt. Und schlecht ist, wenn man durchs Gericht weggerafft wird. Das wird klar von dem Bild der Geier, die holen das Aas weg. Also, das weltweite Gericht wird kommen mit dem Erscheinen des Herrn Jesus und schließlich werden all die, die den Herrn Jesus abgelehnt haben, werden weggerafft werden und nur die, die sich bekehrt haben nach der Entrückung und durch die Drangsal hindurchgegangen sind, also die 144.000 und der Drittel aus Israel, der folgen wird, und diese unzählbare Schar aus allen Völkern, nach Offenbarung 7, 9 und folgende. Die gehen durch die Drangsal und dann ins tausendjährige Friedensreich. Die werden bleiben, weil die kein Aas sind. Aber alles, was als Aas bezeichnet wird, wird weggerafft werden. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Es wird zu einer kosmischen Erschütterung kommen im Weltall. Die Ordnungen werden durcheinander geraten und Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist ein Ausdruck für Meteore. Zum Beispiel im Tadschikischen, noch heute sagt man, wenn Meteore runterkommen, also diese Sternschnuppen, das sind Sterne, die vom Himmel fallen. Das nennt man so. Also man meint nicht, dass irgendwelche Sonnen, andere Sonnensysteme, dass die dann auf die Erde fallen. Aber Meteore. Und diese Meteore werden runterfallen. Und es sind ja immer wieder Meteore, die der Erde ganz nahe gekommen. Gerade vor kurzem wieder. War eine ganz, man könnte sagen, haarscharf an der Erde vorbei. Und wenn der die Erde getroffen hätte, das wäre ein Ereignis gewesen von unzähligen Atombomben gleichzeitig. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Dann wird am Himmel ein Zeichen geschehen, das klar macht, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Das war das, was die Jünger gefragt haben. Was ist das Zeichen eines Kommens? Erst dann wird dieses Zeichen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Die Welt wird schreien und weinen. Dann lebt der Nazaräer also doch. Und jetzt ist es zu spät. Er wird kommen in Herrlichkeit. Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Ja, Posaunen spielen eine wichtige Rolle in der Bibel. Es gibt die sieben Posaunen während der Drangsalzeit. Es gibt die letzte Posaune bei der Entrückung, 1. Korinther 15, das ist die bekannte Posaune zum Aufbruch im römischen Heer. Aber da haben wir wieder Posaunenschall. Ja, man muss das unterscheiden. Hier geht es um die Sammlung der Auserwählten aus Israel. Hesekiel 39, Vers 28 sagt, dass dann alle Juden weltweit gesammelt werden ins Land Israel, die noch nicht zurückgekehrt sind. Also verstehen wir gut, bis heute ist ein Teil der Juden weltweit zurückgekehrt nach Israel, nicht alle. Und es müssen nicht alle zurück sein, bevor der Herr kommen kann. Die Letzten werden gesammelt werden ins Land nach seiner Wiederkunft. Also, ist alles bereit. Es braucht keinen einzigen Juden mehr. Im Prinzip, ja? Aber sie kommen jeden Tag. Dann werden die Engel die von New York holen und von Moskau, überall, wo sie noch zurückgeblieben sind, weltweit. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Jetzt kommt ein Gleichnis. Und wenn ein Gleichnis kommt, dann ist es ein Gleichnis. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ihr evangelikalen Christen, ihr seid so blind und stur, ihr glaubt an die Bibel wörtlich. Natürlich glauben wir wörtlich. Wir glauben wörtlich, wenn ein Gleichnis genannt wird, dann ist es ein Gleichnis. Und wenn eine Erzählung eben eine Erzählung ist, mit Jahreszahlen und konkreten historischen Personennamen, dann ist das eine Geschichte. Wir nehmen es wörtlich. Ja, sonst versteht man den Text gar nicht. Und darum sagt der Herr ein Gleichnis. Wenn man sieht, jetzt beginnt der Feigenbaum in Israel wieder Blätter zu treiben, dann ist das ein klares Zeichen, jetzt kommt die warme Zeit. Ja? Die warme Jahreshälfte. Hier Sommer genannt. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Dieses Gleichnis besagt, all diese Zeichen, die wir jetzt schon gesehen haben, wie die sich schon erfüllt haben, in so großer Zahl. Wir sind auf 22 gekommen in unserer Zählung. Dann sagt der Herr, dann müsst ihr erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Da muss man nicht sagen, ja, das kann doch ganz lange gehen. Nein, das ist ein Befehl des Herrn, darum wieder blau. So erkennt. Wir müssen erkennen. Und all die Christen, die sagen, heute ist doch nicht Endzeit und Endzeit ist seit 2000 Jahren und ihr übertreibt und so weiter. Das ist Befehlsverweigerung. Der Herr sagt, wenn ihr das seht, erkennt, dass es nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Das griechische Wort genea bedeutet Geschlecht, aber auch Volk, auch Stamm. Das bedeutet nicht, dass man berechnen kann, eine Generation und dann kommt die Entrückung und solche Dinge. Ist ja alles gemacht worden, nicht wahr? Hat man 1948, 40 Jahre dazu gerechnet und gesagt, 1988 kommt die Entrückung. Das war alles Unsinn. Das ist streng verboten in der Bibel. Aber wenn der Herr sagt, dieses Geschlecht oder dieses Volk wird nicht vergehen, dann meint er das Volk Israel. Trotz all dieser schrecklichen Dinge, die über es kommen, es kann nicht untergehen. Das jüdische Volk ist als Volk unsterblich. Und dann sagt der Herr hinzu zu dem Volk, das nicht untergehen kann, das Buch, das niemals untergehen kann. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Das ist eine wunderbare Verheißung, dass die Bibel niemals untergeht und es hat sich bewahrheitet bis auf den heutigen Tag. Die Überlieferung der Bibel ist eines der größten Phänomene der Archäologie. Aber Tag und Stunde ist unbekannt, nicht die Epoche. Die können wir anhand der Zeichen erkennen, aber Tag, der Kalendertag und die genaue Zeit, Uhrzeit, ist nicht bekannt. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel der Himmel, sondern mein Vater allein. Und dann sagt der Herr, denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, der Noah in die Arche ging. Hier wird erklärt, die Zeit vor der Sintflut ist ein Bild auf die Zeit heute, vor der großen Drangsal. Und wie haben die Menschen damals gelebt? Ganz normal. Die haben gelebt wie Kühe. Ja, das ist ganz normal. Man isst, ja, nachdem man aufgestanden ist, trinkt. Kühe heiraten nicht, das ist noch speziell. Aber ebenso einfach ein Zyklus. Man lebt und lebt und lebt und lebt. Und plötzlich wird dieser Kreislauf durchbrochen durch das direkte Eingreifen Gottes. Damals die Sintflut und dann die große Drangsal. Und es kam der Moment, wo es zu spät war. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Es gibt ein zu spät. Das war so tragisch damals. Die wollten nicht in die Arche zu Noah. Aber dann dachten sie, oh, wir gehen auf die höchsten Berge. Aber auch die wurden überflutet. Es war wirklich zu spät. Es gibt ein zu spät. Und darum muss man sich heute bekehren. Alsdann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer gelassen. Einer wird genommen, weil er nicht bekehrt ist. Aß. Die Geier nehmen ihn weg. Der andere wird gelassen für das tausendjährige Reich. Ja, wenn man so denkt, zwei sind da zusammen auf dem Feld, eine wird genommen, eine wird gelassen. Das ist männlich und männlich, also zwei Männer. Aber es könnte natürlich auch so sein. Erschrecklich. Ja, ein Ehepaar. Eine wird genommen und eine wird gelassen. Das darf ja nicht sein. Aber das ist schon eine ernste Warnung. Das kann wirklich sein, zwei, die da beieinander sind, eine wird genommen, der andere nicht. Zwei Frauen werden an den Mühlstein mahlen. Eine wird genommen und eine gelassen. Und dann sagt der Herr Jesus, wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Wir dürfen es uns nicht mehr leisten, schläfrig zu sein in unserem Christsein. Ist auch ein Befehl, drum blau. Wacht! Jenes aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so würde er wohl gewacht und nicht erlaubt haben, dass sein Haus durchgraben würde. Deshalb auch ihr, seid bereit, denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Ich war, wenn ich wüsste, um 4.35 Uhr kommt der Einbrecher. Dann könnte man unten stehen und sagen, hallo? Aber es ist keine freudige Ankunft, ja? Und so wird das Kommen des Herrn Jesus keine Freude sein für diese Welt. Wir haben gesehen, sie werden weltweit wehklagen, wenn er kommt auf den Wolken. Aber man muss hier wieder den Befehl befolgen. Jenes erkennt. Man muss diese Belehrung erkennen und verstehen. Und dann, deshalb auch ihr, seid bereit. Wir müssen jeden Tag bereit sein, vielleicht heute, aber dann unsere Pflichten tun. Und gut tun. Ja, zum Schluss noch einmal dieser Aufruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt können wir unsere persönliche Schuld noch dem Herrn Jesus im Gebet bekennen und seine Vergebung annehmen. Und dann werden wir vor dem Gericht Gottes verschont werden. Und eben, als solche, die dem Herrn Jesus angehören heute, wir dürfen wissen, die Entrückung wird geschehen vor der Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist kommt, um die Massen in sein Band zu ziehen, und vor der großen Drangsal damit, denn die wird erst folgen auf diese Stunde der Versuchung. Das Ende. Aber wenn der Herr Jesus schon von dem Ende sagt, dieses Evangelium wird allen Nationen verkündigt, dann wird das Ende kommen. Ja, wie viel eher die Entrückung? Denn die muss ja noch einige Jahre vor dem Ende stattfinden. Das zeigt uns, wir sollen bereit sein, den Herrn erwarten jeden Tag.